Wie es in der Einleitung schon gesagt wurde, geht es heute um Glauben und wie er wachsen kann. Hat jemand, oder ist das für jemanden nicht so relevant? Kann ja sein, dass jemand im Glauben so richtig doll dasteht. Ist das der Fall? Melde dich mal. Okay. Also ich melde mich auch nicht. Die Predigt ist auch für mich. Und ich möchte mit euch starten in ein Bibelwort, einen ganzen Textabschnitt, und den möchte ich vorlesen. Und zwar aus dem Markus-Evangelium, aus dem 9. Kapitel, und da lese ich von Vers 17 an bis Vers 27. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Einer aus der Menge antwortete: Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Und wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen, also zu seinen Jüngern. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn. Und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, so dass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete ihm Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen: Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber, unreiner Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und gehe nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf und riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus griff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Ja, soweit diese Geschichte. Was kann ich damit anfangen? Wir wollen uns heute mal so ein paar Aussagen anschauen. Einmal die von Jesus und auch die von dem Vater des Jungen. Und vielleicht können wir daraus etwas lernen. Das ist mein Anliegen für diese Predigt, dass wir aus dem Wort Gottes lernen. Und da komme ich zu meinem ersten Punkt dieser Predigt. Überschrift: Wenn es dir möglich ist. Ja, die Bitte des Vaters, wenn es dir möglich ist. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, oder andere Übersetzungen sagen auch, oder wenn du etwas kannst oder imstande bist, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Das war seine Aussage. Und es stellt sich die Frage, war dieser Mann überhaupt gläubig? Ich denke schon. Denn sonst wäre er nicht zu den Jüngern gegangen, um Hilfe für seinen Sohn zu bekommen. Aber ist das nicht manchmal auch unsere Situation? Als Christen glauben wir natürlich, klar. Was denn sonst? Wir glauben an einen Gott und wir glauben an sein Wort, die Bibel. Aber wenn wir dann vor so ganz konkreten Situationen stehen, wie sieht das dann aus? Wo man keinen Ausweg weiß, wo du mit deinem Know-how zu Ende bist und kein Land mehr siehst. Wie sieht es dann aus mit deinem Glauben? Sind wir nicht auch oft so wie der Vater des Jungen? Ja, Gott, ach Mensch, wenn es dein Wille ist. Ja, ist es Gottes Wille? Fragezeichen. Sind wir so voll Glauben, dass wir wissen, dass Gott uns helfen will? Fragezeichen. Ich versuche da eine Antwort zu finden, jetzt durch diese Predigt. Und ich hoffe, dass ihr auch eure Antwort bekommt. Der Vers 23 sagte uns, wenn es dir möglich ist, sagst du, das sagte Jesus. Und dann sagt Jesus weiter, für den, der glaubt, ist alles möglich. Was für eine steile Aussage. Das sollten wir uns genauer ansehen. Für den, der glaubt. Andere Übersetzungen geben das wieder dem Glaubenden oder der vertraut. Ja, was bedeutet dieses Wort glaubt oder glauben? Denn für dich, für mich. Und recht interessant ist, wenn man hier mal ein bisschen forscht. Im Griechischen, da steht das Wort pistis. Und das kann man auch wiedergeben oder übersetzen mit Vertrauen, mit Zuversicht oder Treue. Und dazu das Verb pistevo. Es bezeichnet eigentlich eine persönliche Vertrauensbeziehung und nicht nur ein theoretisches Fürwahrhalten. So glauben ja manche auch, ich halte es möglicherweise für wahr, dass das sein könnte. Ja, aber wenn wir uns das Wort Glauben ansehen und jetzt spreche ich uns Deutsche an und besonders die, die Deutsch studieren, in der Uni. Und jetzt gehen wir mal etwas in die Tiefe. Der alte Martin Luther, der die Bibel übersetzt hat, als erster ins Deutsche, der hat dieses Wort Glaube, und so steht es auch im Wikipedia, übersetzt mit geloben. Und das ist interessant. Und aus diesem geloben ist Glauben nachher entstanden. Und dazu eine Geschichte aus oder von mir als DDR-Bürger. Wir sind ja, meine Frau und ich sind ja in der DDR aufgewachsen. Und da gab es, wenn du 14 bist, die Möglichkeit der Jugendweihe. Ja, es gab auch Leute, die in der Kirche sind, war ich damals nicht. Die haben dann Konfirmation gemacht, aber ich habe Jugendweihe gemacht. Und bei der Jugendweihe, beim Abschluss dieser, das waren so Lehreinheiten, musste ein Gelöbnis gesprochen werden. Ich gelobe. Und daran musste ich denken, als ich das hier mir angeschaut habe, wo das Wort Glauben eigentlich herkommt. Ich gelobe. Ja, was gelobe ich denn? Und wir mussten damals geloben, der Partei, dem Staat zu dienen und all diesen, ja, heute sage ich Schwachsinn, aber das war damals Doktrin. Das war das, was gelehrt wurde, was wir gelernt haben. Ich habe mich da zwar schon als Jugendlicher nicht mit identifiziert und dieses Gelöbnis, ich habe das nicht mitgesprochen, ich habe es meinen Mund bewegt, dass das so aussage, als ob. Aber ich möchte dazu sagen, wem das so ähnlich erging oder vielleicht in irgendwelchen anderen Situationen, wo er etwas gelobt hat, was nicht koscher war, was nicht in Ordnung war, ich rate dir, bring das zu Jesus und tu Buße. Bring das unters Kreuz. Denn wenn wir irgendwelche verkehrten Götter anbeten, und das war damals zu DDR-Zeiten so könnte man das nennen, dass man da irgendwelche Götzen angebetet hat, die antigöttliche Theorien wiedergegeben haben. Wenn das in deinem Leben irgendwie passiert ist, bring es unters Kreuz, bitte den Herrn, Herr, vergib mir und danke, dass dein Geist mich neu macht. Soweit zu dem Wort Glauben. Ja, dieser Wortstamm im Deutschen, das ist schon mal ganz interessant, wie dieses Wort entstanden ist. Dem Glaubenden ist alles möglich. Alles. Da habe ich auch nachgeguckt im Griechischen, also da kannst du nicht weiter übersetzen als alles. Also alles heißt eben alles. Und dem Glaubenden ist wirklich alles möglich, also ja, natürlich bedeutet das nicht, dass uns alles möglich ist im Glauben, was gerade einfällt. Das sollte schon im Kontext der Bibel stehen, ne? Dem Wort Gottes entsprechen. Aber wenn du den Glauben hast, der das alles möglich macht, dann kann das ins Entstehen kommen, was eigentlich unmöglich ist. Da kommen wir noch hin. Und alles möglich, ja, Jesus lehrt das nun mal. Es hat ja nicht irgendjemand gesagt, dass dem Glaubenden alles möglich ist. Und wenn Jesus das so gesagt hat, ich gehe davon aus, hat er sich dabei etwas gedacht. Und das war nicht nur so eine Redewendung, sondern alles ist uns möglich. Versorgung jeder Art, Heilung, körperliche Leiden, geistliche Leiden oder Befreiung von Mächten der Finsternis, Erlösung von sündigen Gewohnheiten und so weiter. Alles ist möglich dem, der glaubt. Und als Jesus ihm das gesagt hatte, äußerte der Mann den Wunsch, ja, ich glaube, aber ich glaube eigentlich doch nicht. Hilf meinem Unglauben. Ja, das Wort Unglauben kann man auch wiedergeben mit Nichtvertrauen. Und Unglauben, das heißt, Gott, ich vertraue dir nicht. Denk doch mal an deine Gebete und ich auch an meine Gebete. Wenn wir irgendein Anliegen haben, wie oft sind wir damit mit dem gleichen Anliegen immer wieder zu Gott gekommen? Kann man da nicht einen Strich drunter ziehen? Gott, ich vertraue dir eigentlich nicht, darum muss ich dir das immer wieder sagen. Merkt ihr, wie das manchmal eine Herausforderung ist mit dem Glauben? Ja, wir glauben ja, natürlich glauben wir irgendwie, aber glauben wir wirklich? Und das ist mein zweiter Punkt, dem Glauben, denn ist alles möglich. Hier nochmal den Zusammenhang von Markus. Denn wenn es dir möglich ist, so steht geschrieben, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns, so sagt der Vater des epileptischen Jungen. Und Jesus darauf, wenn es dir möglich ist, sagst du, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater, ich glaube, aber hilf mir heraus aus diesem Unglauben. Über Glauben haben wir jetzt nachgedacht. Und wie es im Deutschen auch entstanden ist, dieses Wort Glauben, eigentlich aus geloben. Und ich habe euch erzählt, was das bedeutet, etwas geloben. Ja, wir mussten das damals. Geglaubt haben wir es eigentlich nicht, aber ja, gelobt. Aber vom Wortstamm her hängt das zusammen. Und wir sehen bei Jesus, dass er dieses oder diesen Glauben oder dieses Geloben mit Inhalt füllt. Er wusste, dass sein Vater, der im Himmel ist, ihn befähigt hat. Wozu? Markus 9, Vers 25, da lese ich mal, als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Bitte bedenkt hier, er trat nicht dem Jungen mit Macht entgegen, sondern dem Geist, der den Jungen manipulierte. Und er sagte, du Stummer und Tauber, du unreiner Geist, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und gehe nicht wieder in ihn hinein. Und Jesus war sich der Kraft bewusst, die in ihm war. Der Geist des allmächtigen Gottes hat ihn geführt. Ihr Lieben, der gleiche Geist wirkt auch in uns. Die gleiche Kraft steht auch uns zur Verfügung. Glaubst du das? Zurück zu den Jüngern. Warum konnten sie den Geist nicht austreiben? Denken wir daran, wenig zuvor rief er die 12 zu sich und gab ihnen Vollmacht. Markus 6, der Vers 7, die 12 rief er zu sich und sandte sie immer zwei und zwei aus und gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister. Vers 12 und 13 dann noch. Und da machten sich die Jünger auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Und als sie zurückkamen, waren sie total begeistert. Jesus, was wir alles tun konnten in deinem Namen. Und dann wenig später kommt dieser Papa mit dem epileptischen Kind zu ihnen. Und da fehlt der Glaube. Ja, Jesus kritisiert sie natürlich. Wo ist euer Glaube? Und wir wundern uns vielleicht, warum diese Jünger den Jungen nicht befreien konnten. Wo immer dieser böse Geist ihn packte, da warf er ihn zu Boden, so haben wir gelesen. Und Jesus tadelte sie aufgrund ihres Unglaubens. Ja, wir haben sicherlich die Hilfe und die Kraft unseres Herrn schon öfter erlebt. Gibt es jemanden, der Gott schon erlebt hat? Also ich habe ihn schon erlebt. Halleluja. Und ich bin dafür sehr dankbar. Und ich weiß, Gott ist der Gott der Kraft, der das Unmögliche möglich machen kann. Ja, Glaube oder wie man richtig glaubt, das war für die Jünger auch eine richtige Herausforderung. Einmal, da haben sie Jesus sogar gebeten, ach Jesus, vermehre uns den Glauben. Sie haben ihren Mangel erkannt. Und es ist interessant, wie Jesus auf diese Frage reagiert. Das ist richtig, ich fand das richtig klasse von Jesus. Der geht gar nicht drauf ein, auf die Frage. Was sagt Jesus? Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann spricht er zu diesem Maulbeerbaum, der soll verschwinden. Ja, Jesus, was soll ich damit anfangen? Die Frage war, mehre meinen Glauben, ne? Und was sagt Jesus, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn? Ja, Herr, gib mir Glauben oder gib mir mehr Glauben. Das haben wir doch sicherlich schon mal irgendwie gebetet. Also ich schon. Ja, Glauben, eine Gabe des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Christus in uns. Wir haben empfangen, als wir Jesus in unser Leben eingeladen haben. Und besonders die, die getauft sind, erinnern sich vielleicht daran, dass sie das auch in der Taufe irgendwie bekannt haben. Ich gehöre jetzt zu Jesus. Und ich weiß, dass einige sich taufen lassen wollen, aber die haben schon bekannt, ich will zu Jesus gehören. Und wenn du zu Jesus gehörst, ist der Geist in dir und er vermittelt Glauben. Natürlich gibt es nach dem Korintherbrief auch noch eine besondere Gabe des Glaubens für ganz bestimmte Situationen. Aber für uns doch so gebildete Mitteleuropäer ist doch Glaube manchmal nur eine intellektuelle Sache, oder? Das wäre natürlich ein bisschen wenig, aber die Praxis, denke ich, ist manchmal so. Aber was ist denn wichtig? Ich denke, was glaubt mein Herz? Wovon bin ich in meinem Inneren überzeugt? Im Markus-Evangelium Kapitel 11, im Vers 12, da steht so ein Wort, die meisten Bibeln übersetzen das mit habt Glauben an Gott. Das ist aber nicht so ganz korrekt, da steht nur Glauben Gott, also Glauben Gottes, habt Glauben Gottes. Und das ist eine ganz andere Dimension. Glaube ich dem Gott und habe ich diesen Glauben in mir? Ist mir das bewusst? Ihr Lieben, das sind Fakten, die wir in der Bibel nachlesen können, dass Gott in uns ist. Und nicht umsonst sagt Jesus, dem Glaubenden ist alles möglich. Und jetzt komme ich zum dritten Punkt dieser Predigt. Überschrift, Glaube folgt unseren Gedanken. Oh, oh, das könnte grenzwertig werden. Das hört sich so nach Meditation an. Vorweg, der Unterschied von der fernöstlichen Meditation und der Meditation als Christ, wenn du über das Wort Gottes nachdenkst, ist folgender. In der fernöstlichen Meditation geht es darum, sich leer zu machen. Und bei unserer Meditation geht es um ganz was anderes. Wir wollen gefüllt werden vom Wort Gottes. Und das ist es. Glaube folgt unseren Gedanken. Beispiel aus dem Alten Testament. Abraham hatte von Gott die Verheißung bekommen. Von seinen Nachkommen werden einmal viele Völker abstammen. Er hatte noch nicht mal ein Kind gehabt. Sehen wir uns an, wie Gott den Glauben Abrahams aufbaute. Im ersten Buch Mose, Kapitel 15, da lesen wir, Gott führte Abraham aus seinem Zelt heraus nach draußen und sagte ihm, schau doch mal zum Himmel. Was siehst du? Ein Haufen Sterne. Versuch die mal zu zählen. Und dann sagt der Herr, genauso werden deine Nachkommen sein. Unzählbar. Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. So lesen wir weiter. Und Paulus greift das auf. Und er schreibt im Römerbrief folgendes, Römer Kapitel 4, von Vers 19 an lese ich mal. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. Auch seine Frau Sarah war nach menschlichem Ermessen viel zu alt, um überhaupt noch Kinder zu bekommen. Doch obwohl Abraham sich dessen bewusst war, wurde er in seinem Glauben nicht erschüttert. Obwohl Abraham sich dessen bewusst war, glaubt er immer noch. Das ist doch eigentlich, das ist doch nicht logisch, oder? Unlogisch, total. Sein Glaube wurde nicht erschüttert. Er zweifelte nicht, sondern vertraute Gottes Zusagen. Ja, sein Glaube wurde nur noch stärker. Er gab Gott die Ehre, fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. Und deshalb fand er Gottes Anerkennung. Dass er durch seinen Glauben vor Gott bestehen konnte, ist nicht nur seinetwegen aufgeschrieben worden, sondern auch für uns. Lasst uns diesen Abraham studieren. Auch wir sollten Gottes Anerkennung finden, denn wir vertrauen ihm, der unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Lasst uns da noch mal ein bisschen reinschauen, obwohl Abraham sich dessen bewusst war, wurde sein Glaube nicht erschüttert. Abraham war Realist, er sah die Umstände. Und er wusste auch, menschlich gesehen, keine Chance. Und trotzdem hielt er an der Zusage fest. Der Text zeigt die Überlegung von Abraham. Wessen war er sich denn bewusst? Dass er und Sarah zu alt sind? Sicher, lag ja auf der Hand. Aber es heißt, er wurde in seinem Glauben nicht erschüttert, obwohl er die Wirklichkeit wahrnahm. Und Gott in seiner unendlichen Güte gab dem Abraham eine Glaubensunterstützung. Vielleicht dachte in dem Moment der Abraham an diese Vision, die Gott ihm gezeigt hat, als er bekannte, ich glaube, ich halte fest an die Sterne, die Gott ihm gezeigt hat. Vielleicht dachte er darüber nach. Wir lesen in der Bibel darüber nichts, aber Gott tut ja nichts ohne Hintergrund, ohne Sinn. Warum hat er dem Abraham das Bild denn gezeigt und dann auch den Strand, die Sandkörner da am Meer? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Und ich glaube, Abraham hatte etwas zum Nachdenken. Er sah die Realität. Und er sah die Verheißung. Und das ist immer die Frage, worüber denke ich am meisten nach? Über meine Herausforderung oder über das, was Gott sagt? Abraham war ja nun kein Übermensch. Und wir sind ja auch manchmal so, dass man den Verheißungen ein bisschen nachhelfen möchte, den Verheißungen, die Gott gegeben hat. Und so auch der Abraham, da hatte seine Frau Sarah so eine kühne Idee, schlaf doch mit unserer Magd. Und das funktionierte auch und es kam ein Nachkomme hervor, aber es war nicht der, der verheißen war. Und es gab von da an sehr viele Probleme in der Familie, so dass Hagar und ihr Sohn die Familie das Haus verlassen mussten. Das passiert, wenn man versucht, den göttlichen Weissagungen oder Weisungen etwas Menschliches hinzuzufügen. Aber manchmal brauchen wir wirklich solch eine Stütze für unseren Glauben, damit unsere Gedanken den göttlichen Prinzipien sich unterstellen. Ihr Lieben, das ist wichtig. Unsere Gedanken müssen sich den göttlichen Prinzipien unterstellen. Und nochmal Römer 4, Vers 20 und 21, er gab Gott die Ehre, fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. Jesus wusste, wie es mit unserem Glauben manchmal aussieht. Und darum sprach er auch zu seinen Jüngern, schaut euch mal die Vögel an. Die säen nicht, die ernten nicht, haben keine Scheunen, wo sie ihren Vorrat hinbringen. Aber euer Vater im Himmel versorgt sie. Matthäus 6, Vers 26 steht das. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Oder Matthäus 6, Vers 30. Wenn er sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen und morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Warum sagt Jesus das seinen Jüngern? Damit sie etwas haben zum Nachdenken. Ihr Lieben, und manchmal brauchen wir solche Dinge, worüber wir nachdenken müssen oder können, dürfen. Ich möchte zusammenfassen. Ich bin dann auch schon fast am Ende der Predigt. Wir haben heute über Glauben nachgedacht. Wir haben gesehen, wie Jesus den Vater dieses epileptischen Kindes ermutigte, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen. Dann haben wir von Abraham gelesen, wie er zum Glaubenshelden wurde. Und bei diesen Beispielen, da können wir sehen, dass Gott oder Jesus mit Liebe uns Menschen ermutigt, seine Jünger ermutigte und anhand der Beispiele konnten sie über himmlische Dimensionen nachdenken und ich denke, das sollten wir auch tun. Ja, was für eine Lehre für uns. Ich denke, dass wir in diesen Beispielen oder durch diese Beispiele eine Definition finden für schwachen und für starken Glauben. Und ich habe mir das mal aufgeschrieben. Diese Definition stammt nicht von mir, ich habe die von jemandem gehört und ich fand die so toll, dass ich sie hier mit reinnehme. Schwacher Glaube berücksichtigt irdische Unmöglichkeiten. Das können wir nachvollziehen, ne? Bezieht alles Logische, alles, was man aus der Erfahrung kennt, mit ein. Und vergisst aber, dass Gott über jedes Naturgesetz weit erhaben ist. Er hat sie ja geschaffen. Und er kann sie auch mal aussetzen, sodass unmögliche Dinge ins Entstehen kommen. Und das war jetzt die Definition von schwachem Glauben. Jetzt kommt eine ganz kurze Definition für den starken Glauben. Betrachte die Möglichkeiten des Himmels. Vertraue den Zusagen Gottes. Das ist der starke Glauben. Herr, führe uns in eine neue Position des Glaubens hinein. Jesus, dein Wort sagt uns, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. So hat Paulus das gesagt. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an diesen Jesus, den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und der sein Leben für mich gegeben hat. Amen. Soweit diese Predigt. Wenn es dich angesprochen hat, nach dem Gottesdienst haben wir in dem Räumchen, in unserem Gebetsraum, die Möglichkeit, dass du irgendein Anliegen zu den Menschen bringen kannst. Und dann könnt ihr zusammen beten, dass dir wirklich geholfen wird. Oder komm zu irgendjemandem, zu dem du Vertrauen hast. Wenn du mit dem Glauben Herausforderungen hast. Wir wollen gern Unterstützung anbieten. Aber eins ist uns ganz klar. Mit menschlicher Weisheit können wir keine Unterstützung anbieten. Wir können nur durch die Weisheit Gottes Hilfestellung anbieten. Und das ist diese Dimension, die in dieser Gemeinde immer größer wird. Die göttliche Dimension muss in die Praxis rein. Amen.